Herzlich willkommen zur heutigen Folge und heute wollen wir uns mal ein wichtiges Thema anschauen, nämlich der Schufa-Score. Also nicht den alten Schufa-Score, sondern den neuen. Denn seit Mitte März gibt es eben diesen neuen Score und den wollen wir uns gemeinsam genauer anschauen.
Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten.
Der Schufa-Score, der begleitet uns ja in unserem Meilen-Game, denn mit jeder Beantragung der Kreditkarte hat es einen Einfluss auf den Score. Sinkt der Score, kann es zu Ablehnung kommen, sowohl bei neuen Kreditkartenanträgen, aber natürlich auch bei anderen Sachen, bei Immobilienkrediten oder Ratenkrediten, wo halt eben auch eine Schufa-Auskunft eingeholt wird von den jeweiligen Unternehmen. Und das kann sich negativ auswirken. Also konnte sich bisher und in Zukunft natürlich auch. Das Problem bei der Schufa war bisher, also wir sind halt auf sie angewiesen, nicht nur wir als Meilen-Game oder Meilensammler, sondern eben auch jeder, der, sag ich mal, im Alltag Geld ausgibt oder auch irgendwas finanzieren will oder, wie gesagt, kaufen will. So, das kann vom einfachen Bankkonto sein, wo dann natürlich eine Schufa-Auskunft abgefragt wird und natürlich auch wiederum Auswirkungen auf die Schufa hat, aber für vielen anderen Kriterien. In der Summe waren es über 100 Kriterien und zwar nicht transparent. So, das heißt, wir wussten eigentlich nur, okay, den Score in Form der absoluten Prozentzahl, also es ging in Prozenten, ich sag mal so, der gute Score war dann irgendwo über 90%, beziehungsweise sehr gut, dann über 96%, glaube ich. Und das ist natürlich dann eine Möglichkeit, dass wir eben nur gesehen haben, okay, wir sind in diesem Range drin, also eben diese Prozentzahl und wo die eingeordnet ist. So, das war eigentlich alles, was wir bekommen haben. Jetzt gab es natürlich ein paar Kriterien, die vielleicht genannt wurden, aber man wusste nicht, in welcher Gewichtung fließen die in das ganze System ein. Das heißt, am Ende von Tag, ich habe es ja gesagt, über 100 Kriterien, die da mit einberechnet wurden und wir wussten gar nicht, welche sind es exakt und in welcher Gewichtung fließen die in diese Bewertung mit ein. Und das macht es natürlich so intransparent und das hat natürlich keinen guten Ruf bei der Schufa gelassen. Wobei, ich sag mal, alle, die irgendeinen nicht perfekten Score haben und dadurch es zur Ablehnung bei irgendwelchen Krediten kam oder auch bei Kreditkarten, die sind natürlich sowieso, nicht gerade amused von der Schufa. Also von daher, die hat jetzt nicht gerade den besten Ruf und möchte natürlich jetzt auch mit der neuen Aktion, also mit dem neuen Schufa-Score, vielleicht nicht nur transparenter erscheinen, sondern vielleicht auch wieder ein paar Sympathiepunkte zurückgewinnen. Naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Uns geht es letztendlich ja nur darum, wie können wir diesen Score verstehen und beeinflussen. So. Also, aus diesen 100 intransparenten, unbekannten Kriterien sind jetzt insgesamt 12 transparente Kriterien geworden. Das bedeutet, wir wissen, welche Kriterien da abgefragt werden und in welcher Höhe das Ganze einen Einfluss nimmt. Also sprich, wie viele Punkte gibt es konkret für die Beantwortung des einzelnen Kriteriums. Und hier muss man auch klar sagen, wenn ihr jetzt heute einen Schufa-Score abruft, dann habt ihr keine Prozentzahl mehr, sondern es sind Punkte. Die Punkte liegen zwischen 100 und 999, also 999 ist das Beste. Und damit habt ihr dann, wie gesagt, einen Range, da gibt es eine Abstufung, welche Punkteanzahl oder welcher Punktebereich welche Auswirkungen hat, also ob es jetzt gut, mittelmäßig oder nicht so gut ist. Und damit könnt ihr euch einordnen. Und das ist ja sowieso das grundsätzlich, wenn ihr jetzt die ganze Zeit schon Schufa-Score kanntet und jetzt euch natürlich den neuen anschauen wollt, alles gut. Vor allem für diejenigen, die noch gar nichts mit dem Schufa-Score zu tun haben, kann ich nur empfehlen, schaut euch den an. Holt euch die Auskunft. Das ist jetzt mittlerweile viermal im Jahr, also alle 3 Monate kriegt man den kostenlos als Auskunft oder über die Bonify-App, die auch zu Schufa gehört, da könnt ihr das auch abrufen. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich die Basis für jeden, der finanziell irgendwo Einblicke erhalten möchte. Ich wollte schon sagen, unabhängig sein möchte. Ja, es geht halt nicht nur um Meilen, sondern es geht insgesamt um vieles, wo halt die Schufa-Auskunft abgefragt wird. Und das Wichtigste ist, oder umgekehrt, der größte Fehler ist, seinen Schufa-Score nicht zu kennen. Weil dann tappt man im Dunkeln. Also da hat keiner was davon. Das bedeutet, im ersten Schritt sollte man auf jeden Fall sich darum kümmern, die Schufa-Auskunft einzuholen. Wie gesagt, es geht alles mittlerweile digital per App. Mit dem E-Ausweis oder mit der E-Ausweis-Funktion kann man es auch sofort online freischalten. Ansonsten kriegt man noch einen PIN per Post. Und damit solltet ihr euch einen Einblick auch einholen. Das ist ganz, ganz wichtig, um eben dann auch, falls er nicht so gut ist, zu wissen, woran liegt es und was kann man tun, damit er besser wird. Wenn ihr das nicht wisst und ihr wollt blind eine Kreditkarte beantragen, ja, dann kannst du zu einer Ablehnung kommen. Ne? Auch unabhängig vom Score. Das ist ja nur ein Kriterium. Also der Score selbst ist ja nur ein Kriterium an, ja, als Entscheidungsgrundlage. Aber der ist ja nicht die Entscheidung selbst. Also nur weil der jetzt schlecht ist, wird eine Bank euch vielleicht nicht einzig alleine ablehnen, sondern wenn das vielleicht eure Hausbank ist, hat ihr ja noch weitere, ich sag mal, Daten von euch, wie euer Zahlungsverhalten ist, ob ihr irgendwie den Dispo-Kredit häufig ausnutzt oder nicht. Das kann ja auch noch alles einfließen. Das sind vielleicht Informationen, die der Schufa gar nicht vorliegen. Zumindest dann, wenn ihr euch erstmal nicht zu Schulden kommen lassen habt, dass ihr irgendeinen Kredit gar nicht mehr zurückbezahlt habt. Ja, das wäre ja dann ein Negativeintrag in die Schufa. Aber es geht ja im Prinzip auch darum, dass die Bank ja viel mehr über euch weiß und diese Kriterien kann sie natürlich auch anziehen. Also die Schufa ist absolut kein alleiniges Entscheidungsgrundmerkmal oder ja, Merkmal. Kann natürlich bei kleineren Anbietern, die jetzt eine Schufa-Auskunft abfragen, jetzt irgendwie in einem Elektromarkt, wo ihr einen Ratenkredit macht oder so irgendwas, die haben ja natürlich gar nicht diese Datenpunkte wie eine Bank von euch. Das bedeutet, die müssen sich dann mehr oder weniger auf den Schufa-Score verlassen. Also von daher, der Schufa-Score ist nicht zu verachten, da muss man schon Wert drauf legen, den zu kennen und auch zu wissen, wo steht man aktuell und was kann man tun, damit er besser wird und in welchem Zeitraum passiert es. So, wir schauen uns jetzt mal diese 12 Kriterien im Schnelldurchlauf an, dass ihr einfach einen Überblick habt, was geschieht da in der Berechnung im Hintergrund. Und ganz wichtig, diese Kriterien, die könnt ihr selber nachrechnen. Also es gibt eine feste Punktzahl, je Antwort pro Kriterium und damit könnt ihr aufsummiert euren Score selbst berechnen. Und das ist natürlich mega transparent, das ist schon mal gut. Wie gut die einzelnen Kriterien sind, ja, wie gesagt, das schauen wir uns jetzt gleich an, aber es ist halt so, wie es ist. Wir können sie eh nicht ändern, also wir müssen es hinnehmen. Wir können natürlich drüber philosophieren, was jetzt gut oder nicht so gut ist, aber am Ende vom Tag müssen wir damit auskommen. So, ein Kriterium oder Kriterium Nummer 1 sind Zahlungsstörungen. Also da prüft die Schufa, ob es bisher jemals Zahlungsstörungen gab. Also ob ihr irgendwas nicht bezahlt habt, zum Beispiel ein Handyvertrag wurde einfach nicht bezahlt. Das bedeutet, wenn ein Bankeinzug vielleicht abgelehnt wurde und der nicht innerhalb einer gewissen Frist ausgeglichen wurde, das offene Saldo, dann kann es natürlich hier zu einer Zahlungsstörung kommen, die dann an die Schufa gemeldet wurde und die wird getrackt. So, dann gibt es natürlich noch die Antwortmöglichkeit für dieses Kriterium, nämlich erledigte Zahlungsstörung. Ja, das heißt, wenn die Forderung schon beglichen ist. Oder es ist noch eine offene Zahlungsstörung, also wenn noch nicht bezahlt wurde. Und da schauen wir uns mal gerade in die Punktetabelle rein. Also Zahlungsstörung erledigt gibt 100 Punkte im Score. Wenn diese Erledigung schon mindestens ein Jahr her ist, gibt es 135 Punkte. Wenn die schon 2 Jahre her ist, 152 Punkte. Wenn gar keine Zahlungsstörung vorliegt, gibt es 264 Punkte. Und wenn eine Zahlungsstörung vorliegt, dann gibt es 0 Punkte. Also eine Zahlungsstörung, die noch nicht mehr als ein Jahr her ist, beziehungsweise die nicht erledigt ist, das ist das entscheidende Kriterium. Das bedeutet also, wenn ihr eine Zahlungsstörung habt, dann wird es euch erstmal nicht negativ ausgelegt, aber ihr kriegt halt keine Punkte dafür. So, dann der nächste Punkt ist Alter des ältesten Bankvertrags. Ja, und das kann jetzt irgendein Vertrag sein, ein Girokonto, eine Kreditkarte, was auch immer. Und da wird einfach geschaut, wie lange Personen schon aktiv an diesem Finanzleben schon teilnehmen. Ja, und da geht es im Prinzip darum, kein Bankvertrag wird mit 18 Punkten vergütet, also plus 18 Punkte. Wenn der älteste Bankvertrag maximal 3 Monate alt ist, also noch relativ jung und ihr habt vorher nie was mit einer Bank zu tun gehabt, dann gibt es 0 Punkte, also auch keine negativen Punkte, aber halt 0 Punkte. Und dieses Kriterium zeigt eigentlich auch schon, weil wenn wir jetzt nämlich schauen, ab 3 Monaten gibt es 3 Punkte, ab 6 Monaten 6 Punkte, und dann geht es hoch bis zum Beispiel 5 Jahre 37 Punkte, 10 Jahre 49 Punkte, 15 Jahre 56 Punkte und ab 20 Jahren 69 Punkte. Das bedeutet, wenn wir jetzt uns anschauen, natürlich alle, die jahrelang kein Bankkonto hatten oder keine Bankverbindung oder keinen Bankvertrag, dann wird das hier negativ ausgelegt. Das wird bei einem, also wenn ich jetzt mal mein Alter rannehme, irgendwo 40 Jahre alt, ja, dann ist das natürlich so, dass es bedeuten würde im Umkehrschluss, man hat die letzten 20 Jahre lang irgendwie keine Kreditkarte gehabt, kein Bankkonto, kein gar nichts, keinen Kredit. Solche Leute gibt es bestimmt auch, aber ich glaube, das ist eher die Minderheit, vor allem hier bei den Leuten, die zuhören. Und im Umkehrschluss bedeutet das, Das trifft vor allem junge Leute. Ne? Also wenn du jetzt gerade wie 18, 20, 22 Jahre alt bist, vielleicht noch gar kein Bankkonto hast, weil du noch keine Ausbildung gemacht hast oder noch nicht daheim ausgezogen bist, also sprich auch noch kein Geld verdienst, ja, dann kann es natürlich sein, dass du vielleicht das nicht hast und dass sich das dann in deinem Fall negativ auf deinen Score auswirkt. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich würde immer dafür sorgen, zumindest ein Girokonto zeitnah in der Jugend schon ja, zu beantragen oder zumindest dann, wenn man irgendwo 18 Jahre alt wird, also volljährig wird und dann vielleicht auch nebenher schon Geld verdient oder hauptberuflich Geld verdient oder eine Ausbildung macht, dass man das irgendwo annehmen kann, um ja, das Alter von einem ältesten Bankvertrag einfach zu triggern. Ja? Und da geht es auch darum, dass man eben hier positive Auswirkungen für den Score schafft. Also ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt auch nochmal vergleichen, der Range war hier zwischen 0 Punkten und 69 Punkten. Und beim vorherigen Kriterium, da war das Ganze zwischen 100 oder beziehungsweise zwischen 0 und 264 Punkten. Das heißt, Zahlungsstörungen, die werden viel höher gewichtet als der älteste Bankvertrag. Nur mal so am Rande, also von der Gewichtung her sieht man das auch schon mal. Dann, nächstes Kriterium, Alter der ältesten Kreditkarte. Ja, das ist natürlich ganz gut, weil Kreditkarten haben wir hier auf jeden Fall. Aber hier geht es natürlich um die älteste Kreditkarte. Da will die Bank im Prinzip sehen oder die Schufa will im Prinzip sehen, gibt es einen Vertrauensbeweis der Bank, dass du halt zahlungsfähig bist als Kunde. Das heißt, wenn sie dir ein Kreditlimit anbietet und die Kreditkarte auch nicht wieder wegnimmt nach irgendwelchen Jahren, dann bedeutet es ja, die Bank ist zufrieden, du kommst deinen Zahlungen nach, deinen Schulden nach, was auch immer. Und das ist natürlich erstmal positiv für den Score. Das bedeutet, keine Kreditkarte wird mit 24 Punkten vergütet. Ja, also wird auf uns hier eher weniger zutreffen. Bis zu 6 Monate, und zwar es geht um die älteste Kreditkarte, bis zu 6 Monate gibt 0 Punkte. Also wenn die Kreditkarte, die erste Kreditkarte ganz frisch ist, dann gibt es 0 Punkte. Ab 6 Monaten gibt es 14 Punkte, ab 1 Jahr 23 Punkte und es geht so weiter bis 5 Jahre 59 Punkte, 10 Jahre 74 Punkte und ab 15 Jahren 81 Punkte. Das heißt, der Range liegt zwischen 0 und 81 und beim vorherigen Kriterium war es zwischen 0 und 69, das ist also relativ ähnlich von der Gewichtung. Das heißt, Alter des ältesten Bankvertrags und Alter der ältesten Kreditkarte, das ist ungefähr gleichgewichtet. So, dann gibt es das Kriterium Nummer 4. Alter der aktuellen Adresse. Und das ist ganz spannend, weil hier das Alter zählt. Und was nicht mehr zählt, was man früher vermutet hat, so richtig weiß man es nicht, aber dass die Adresse, also so eine Art Geolocation-Tracking oder Scoring stattfindet. Das heißt, dass früher hat man die Vermutung aufgestellt, dass die Wohnanschrift, also in welcher Lage ihr wohnt, ob das jetzt, ich sag mal, übertrieben Ghetto ist oder irgendwie ein Luxusvillenviertel, dass das eine Auswirkung haben konnte auf den Score. Und dieses Geo-Scoring ist definitiv jetzt nicht mehr da. Es geht nur noch um das Alter der aktuellen Adresse. Das bedeutet, wenn du natürlich jemand bist, der irgendwie häufig umzieht, dann kann das eher negativere Auswirkungen haben, als wenn du eben langjährig an einem Ort wohnst, schön beständig dort bist, dann kann sich das natürlich sehr positiv auswirken. Nicht nur kann, sondern es wird sich sehr positiv auswirken. Und es liegt einfach, und bei den anderen Kriterien, die ich vorhin genannt habe oder auch die ich jetzt nachher noch nennen werde, es liegt am Ende an mathematischen Statistiken. Ja, also es werden halt einfach Durchschnittswerte herangezogen von Personen in der gleichen Lebenslage. Also sprich, man konnte halt hier rausfinden und ermitteln, dass Personen, die häufig umziehen, halt häufiger Zahlungsschwierigkeiten haben. Ist zwar blöd, weil halt dieses, sagen wir, Durchschnittsverhalten auch auf dich angewendet wird, obwohl du vielleicht gar keine Zahlungsausfälle produzierst, ja, aber weil du halt eben die Eigenschaft hast, dass du häufig den Wohnsitz wechselst, dann fällst du halt eben in diese statistische Auswertung mit rein. So, also, Alter der aktuellen Adresse bis zu 7 Monate gibt 0 Punkte. Also wenn ihr gerade umgezogen seid und dort erst 7 Monate wohnt, gibt es 0 Punkte. Wie gesagt, nicht negativ, sondern einfach nur 0. Ab 7 Monate gibt es 6 Punkte, ab 1 Jahr 17 Punkte, ab 2 Jahre 28 Punkte. Das geht so weiter bis hier 5 Jahre gibt es 42 Punkte, 10 Jahre 63 Punkte und 20 Jahre, also ab 20 Jahre 94 Punkte. Ne? Das ist da also gestaffelt, also von 0 bis 94 Punkten gibt es da. Und ja, wie gesagt, Beständigkeit an einer Wohnadresse, das zählt hier natürlich enorm rein. Also auch da, dieses Kriterium ist wie die zwei Vorgängerkriterien ähnlich gewichtet. Das ist irgendwie von 0 bis 100 irgendwo in dem Range. Und auch da sieht man nochmal, dass es eben gleich ähnlich gleichgewichtet ist. So, nächstes Kriterium, Nummer 5, Alter des jüngsten Rahmenkredits. Also ein Rahmenkredit, wo du eine feste Summe als Kredit bekommst, ausbezahlt bekommst und halt zurückbezahlen musst. Und es kann natürlich irgendwie eine Finanzierung für ein Auto sein oder was auch immer. Und kein Rahmenkredit zu haben, gibt 36 Punkte. Und bis zu ein Jahr gibt 0 Punkte. Ab ein Jahr 16 Punkte, ab zwei Jahre 36 Punkte. Das heißt, auch hier, wenn das natürlich ein junger, frischer Kredit ist, dann ist es eher negativ oder neutral gesehen. Wenn du gar keinen Kredit hast, ist natürlich mit 36 Punkten gut. Wenn du den Kredit schon mindestens zwei Jahre hast, ist mit 36 Punkten ebenfalls gut. Also, da wird hier, wie gesagt, das Alter vom Rahmenkredit wiedergespiegelt. So, dann schauen wir uns noch an. Kriterium Nummer 6 ist Anzahl Anfragen und Abschlüsse für Girokonten und Kreditkarten in den vergangenen 12 Monaten. Also auch hier werden wieder Bankverbindungen, Bankverträge rangezogen. Und zwar eben über die Anzahl der Abfragen in den vergangenen 12 Monaten. Und da gibt es zum Beispiel hier, wenn du keine Anfragen oder Abschlüsse hattest, also kein Girokonto oder keine Kreditkarte beantragt hast, 117 Punkte. Ja, schon mal ordentlich. Das ist schon mal deutlich höher als auch die vorherigen Kriterien. Dann eine Anfrage oder ein Abschluss sind 82 Punkte. Zwei Anfragen oder Abschlüsse sind 44 Punkte. Und ab drei Anfragen Abschlüssen gibt es 0 Punkte. Das bedeutet, das trifft uns natürlich wahrscheinlich härter als den Durchschnittsbürger, weil wir, wie gesagt, im Meilengame häufig viele Konten haben, ja, und natürlich auch viele Kreditkarten. Ja, einfach um da jeweils irgendwelche Boni abzuräumen, das Ganze für Willkommensboni zu nutzen oder auch eben, um diverse Strategien damit anzuwenden. Das heißt, da werden wir voraussichtlich eher Richtung Nullpunkte gehen, außer man hat sich ein Setup aufgebaut, was dann irgendwo auch langjährigen Bestand hat. Das bedeutet, nach 12 Monaten wird hier, wie gesagt, neu gemessen und dann kann sich das natürlich positiv auswirken, wenn ihr in der Zeit nicht neue Kreditkarten beantragt habt. Auch ein kleiner Trick an der Stelle, wenn ihr auf US-Kreditkarten geht, und das empfehle ich auch immer für die Fortgeschrittenen unter euch, US-Kreditkarten, die haben natürlich im US-Finanzsystem den Einfluss über den US-Credit-Score. Das ist im Prinzip so wie jetzt die Schufa, was wir hier gerade durchgehen, nur in den USA, und das sind zwei getrennte Systeme. Das heißt, der Score aus Deutschland hat keinen Einfluss auf die USA und der Score aus den USA hat keinen Einfluss auf Deutschland. Also die kennen sich nicht, die tauschen keine Daten aus, was auch immer. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt eine Kreditkarte, also eine sollte man in Deutschland behalten, weil dann kann man nämlich über das Alter der ältesten Kreditkarte natürlich da Punkte generieren. Aber ihr könnt ja natürlich auch hergehen und die anderen unnötigen in Deutschland dann irgendwann kündigen mit der Zeit und natürlich dann in den USA Kreditkarten beantragen. Und wie gesagt, das hat keinen Einfluss dann auf den deutschen Score. So, Score-Kriterium Nummer 7 sind die Anzahl Anfragen außerhalb des Bankenbereichs in den vergangenen 12 Monaten, also zum Beispiel bei Online-Shops, bei Handyverträgen, irgendwelchen Finanzdienstleistungen, da wo ihr halt irgendwas auf Rechnung einkauft, beziehungsweise mit Ratenzahlung, und dort wird eben eine Schufa-Auskunft eingeholt, damit das Unternehmen weiß, ah ja, ihr seid zahlungsfähig, ja, und damit kriegt ihr dann eben so einen kleinen Kredit. Und diese Anzahl der Anfragen, die da laufen, die werden natürlich auch hier getrackt. So, und dann gibt es eben keine oder eine Anfrage, gibt 99 Punkte. Also sind wir auch wieder in diesem Range mit diesen 99 Punkten oder 100 Punkten ungefähr. Keine oder eine Anfrage 99 Punkte, zwei Anfragen 71 Punkte, drei Anfragen 40 Punkte und ab vier Anfragen 0 Punkten. Also das heißt, wenn ihr da viele Kleinkredite anfragt oder irgendwie viel auf Raten bezahlt, das kann sich dann halt eben hier negativ oder neutral auswirken. Und wenn man das nicht tut, dann ist es eher positiv. Auch hier zählen wieder die vergangenen 12 Monate. Das bedeutet, man kann auch hier den Einfluss drauf nehmen, indem man, selbst wenn man jetzt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und ihr habt jetzt halt einfach schon irgendwie 3, 4, 5 Anfragen der letzten 12 Monate laufen, dann müsst ihr halt die nächsten 12 Monate die Füße ein bisschen stiller halten. Und dann habt ihr da eben die Chance, hier auch wieder Punkte zu bekommen. Auch hier, wie gesagt, 0 bis 100 Punkte. Das bedeutet, das ist ähnlich wie die vorangegangenen Kriterien. So, dann Kriterium Nummer 8 sind aufgenommene Ratenkredite in den vergangenen 12 Monaten. Also Ratenkredite sind eben Konsumkredite für Möbel, Auto, Elektro, was halt eben in monatlichen Raten zurückzuzahlen ist. Und da gibt es eben die Bewertung mit kein Ratenkredit sind 66 Punkte, ein Ratenkredit sind 48 Punkte, zwei Ratenkredite sind 32 Punkte und ab drei Ratenkrediten sind es 0 Punkte. Also auch da wieder ist man irgendwo in dem Range zwischen 0 und 100. Das heißt, von der Gewichtung ist es ähnlich wie die vorangegangenen Kriterien. Score-Kriterium Nummer 9 ist die längste Restlaufzeit aller Ratenkredite. Also da spielt alles mit rein, was an Krediten hier läuft, also die Restlaufzeiten, und zwar kein Ratenkredit oder bis zu 3 Jahre gibt 61 Scorer-Punkte. Ab 3 Jahre 48 Punkte, ab 4 Jahre 28 Punkte, ab 5 Jahre 10 Punkte und ab 6 Jahre 0 Punkte. Das bedeutet, wenn ihr kurze Kredite habt oder kurze Kreditlaufzeiten, dann wird es positiver betrachtet als langlaufende Kredite. Das heißt, da wird einfach gedacht, je länger ein Kredit läuft, desto häufiger kann es halt eben zu Zahlungsausfällen kommen. Also auch da wieder die mathematische Statistik, die hier einen Einfluss nimmt. Und deshalb kurze Kredite werden hier eher belohnt oder am besten gar keine Ratenkredite. Score-Kriterium Nummer 10 ist der Kreditstatus. Und da geht es darum, dass ein Ratenkredit, also ja, eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt. Das heißt, dass man dann halt eben weniger Geld zur Verfügung hat, abgezogen von seinem monatlichen Einkommen. Also so wird das gedacht. Das heißt, gibt es einen offenen oder negativ erledigten Ratenkredit, gibt es 0 Punkte, also wieder nicht negativ, sondern halt eben 0, neutral. Ist kein Ratenkredit vorhanden, gibt es 9 Punkte und ein positiv erledigter Ratenkredit wird mit 19 Punkten veranschlagt. Also das ist von der Gewichtung natürlich jetzt echt mega wenig, weil die anderen Kriterien waren irgendwo zwischen 0 und 100 und das ist jetzt zwischen 0 und 19. Das heißt, ihr seht, von der Gewichtung ist es eher niedriger, aber hier könnte man jetzt ein bisschen spielen und sagen, okay, ich hole mir irgendeinen kleinen Kredit, zahle den ab und zwar ganz schnell, nicht irgendwie auf viele Jahre, sondern eher auf ganz, ganz kurze Laufzeit und dann kriege ich bei diesem Kriterium eben positiv erledigter Ratenkredit 19 Punkte. Und wenn das ein kurze Laufzeit hatte im vorherigen Kriterium, also unter 3 Jahren, gibt es ja eben die 61 Punkte. Also auch da, wenn man jetzt mit Krediten gar nichts am Hut hat, könnte man drüber nachdenken, dass man sich einen kleinen Mini-Kredit holt mit sehr kurzer Laufzeit und den natürlich möglichst schnell tilgt und zurückbezahlt und da eben Punkte mitnimmt. So, das Kriterium Nummer 11 ist der Immobilienkredit. Und das ist natürlich, jetzt können wir meinen, Kredite wurden ja eher negativ betrachtet. In dem Fall geht es eigentlich nur darum, ist ein Immobilienkredit vorhanden? Nein, gibt es 0 Punkte. Ist einer vorhanden, gibt es 55 Punkte. Das heißt, alle, die jetzt keine Immobilien haben, Eigentumswohnung, eigenes Haus, irgendwas Fremdvermietetes, also Eigentum, das fremdvermietet wird, dann gibt es ja 0 Punkte. Das heißt, alle, die eben Eigentum, Wohneigentum oder Immobilien haben, kriegen 55 Punkte. Und da zählt auch nicht die Anzahl der Immobilien, die man da hat oder Immobilienkredite oder auch irgendwie die Laufzeit oder die Höhe. Das spielen alle keine Rolle, sondern wirklich nur, ist einer vorhanden, ja oder nein? Oder sind mehrere vorhanden, ja oder nein? Und auch das hat, wie gesagt, den Hintergedanken, ein Immobilienkredit, der geht zwar über eine längere Laufzeit, meistens zumindest Jahre, Jahrzehnte. Ja, und damit hat man aber eben im ersten Blick vielleicht dann doch nichts Negatives, weil am Ende wird das Ganze ja mit dem Eigentum, mit dem Grundstück irgendwo verrechnet, hinterlegt. Bedeutet, es ist einfach eine Sicherheit für die Bank da. Das heißt, das Verlustrisiko für die Bank ist einfach niedriger. Wenn du jetzt irgendeinen Konsumgegenstand, einen Fernseher kaufst und den nicht abzahlen kannst, der ist halt nach ein paar Jahren einfach nichts mehr wert oder halt nur noch ein geringer Bruchteil vom ursprünglichen Kaufpreis, weil einfach ein Wertverlust da ist. Bei Immobilien ist es eigentlich genau umgekehrt. Da ist meistens, wenn es jetzt nicht gerade verwahrlost wird, ist eine Wertsteigerung zu erwarten. Alleine schon aus Platzmangel, ne? Von Grundstücken her, Häusern her. Und damit ist eine Wertsteigerung da und ist natürlich ein Objekt da, was zumindest schon mal nicht an Wert verliert. Das heißt, der Kredit wird in jedem Fall, wenn ihr den nicht zurückzahlen könnt, dann wird halt euer Grundstück oder euer Haus gepfändet und dafür rangenommen. Also das bedeutet, da ist einfach das Risiko, das Ausfallrisiko viel geringer, weil, wie gesagt, am Ende vom Tag, die Bank holt sich halt einfach dann das Haus oder das Grundstück oder die Wohnung. Und das wird eben positiv gesehen. Also von daher macht es Sinn. Und ja, auch hier wieder, vielleicht junge Leute werden dann eher benachteiligt, die, also wenn man mit 18 aus der Schule kommt oder mit 20, dann wird man tendenziell eher keine Eigentumswohnung sich kaufen oder ein Haus, sondern das kommt vielleicht erst 10, 15, 20 Jahre später. Ja, also auch hier werden jüngere Leute gefühlt eher benachteiligt. Andererseits kann man natürlich auch in jungem Alter schon Immobilien aufbauen. Also die müssen gar nicht selbst bewohnt sein, sondern man kann, wie gesagt, mit seinem Einkommen und mit den Mieteinnahmen eine Wohnung finanzieren, die fremdvermietet ist. Also das ist durchaus möglich und das können natürlich hier, wenn man den Score positiv beeinflussen will, eine Möglichkeit sein. So, und das letzte Kriterium, Nummer 12, ist das Vorliegen einer Identitätsprüfung. Das heißt, bei einem Vertragsabschluss kommt es häufiger mal vor, dass eben die Identität geprüft wird. Und das ist positiv für den Score, also für die Bonität, weil man natürlich einfach weiß, wenn hier ein Personalausweis bei der Bank vorgelegt wird oder eben über so ein Online-Ident-Verfahren, dann hat es natürlich eine andere Gewichtung, weil man weiß, okay, diese Person existiert, die hat sich verifiziert und nicht überprüft gibt eben 0 Punkte und überprüft gibt 38 Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt eine Kreditkarte beantragen oder ein Bankkonto beantragen, dann findet sowas statt. Das heißt, bei uns hat es eigentlich bei jedem bestimmt schon mal stattgefunden. Wie gesagt, auch hier wieder junge Leute, die vielleicht noch kein Bankkonto haben, keine Kreditkarte haben, die werden hier eher benachteiligt. Aber auch das kann man ja schnell ändern. So, also jetzt habt ihr so einen groben Überblick mal über die 12 Kriterien. Und das erste Kriterium fand ich von der Gewichtung am höchsten. Da ging es nämlich eben zwischen 0 und 274 Punkte. Das war eben das mit den Zahlungsausfällen. Und das ist ja eigentlich auch das, wofür die Schufa bekannt ist, ne? Die soll ja die Bonität bewerten. Natürlich gibt es viele Kriterien. Wir haben jetzt einige genannt, ob es Sinn macht, ob das jetzt genau die richtigen sind oder die falschen oder ob es bessere oder schlechtere gäbe. Keine Ahnung. Geht auch nicht darum, weil wir es nicht beeinflussen können. Wir können es nur so hinnehmen. Aber wenn ein Zahlungsausfall vorliegt, dann ist es definitiv ein sehr hohes Risiko für alle anderen. Also sprich, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was dir einen Kredit ausgeben möchte, einen Konsumkredit, Rahmenkredit, Immobilienkredit und du hattest schon mal einen Zahlungsausfall, dann ist das Risiko höher als bei einem anderen Durchschnittsbürger, der noch keinen Zahlungsausfall hatte. Also von daher wird das echt extrem hoch bewertet, mit Faktor im Prinzip 2,5, ne, gegenüber den anderen Kriterien. Und das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Also das solltet ihr definitiv darauf achten, keine Zahlungsausfälle zu generieren. Also immer schön alles abzahlen, dass es hier zu keinem Problem kommt. So, das ist das Kapitel Schufa. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen guten Einblick geben, dass ihr einfach das Verständnis habt, wie funktioniert das Ganze, wie kann man das auch selbst berechnen. Jetzt ist es deutlich transparenter als vorher, weil man sich eben den Score auch selbst berechnen kann. Oder man kann auch, wenn man jetzt irgendwas anfragen möchte, einen neuen Kredit anfragen möchte, eine neue Kreditkarte abschließen, dann kann man genau prüfen, wie sich das Ganze verhält, wenn man das jetzt abschließen würde. Also als kleine Simulation kann man sich einfach selbst berechnen und das ist eine gute Sache. Transparent ist es jetzt auf jeden Fall, also zumindest transparenter als vorher. Und die Frage ist natürlich auch, wie gesagt, wenn du noch nicht deinen Schufa-Score kennst, du solltest ihn definitiv einholen und zwar jetzt nicht nur jetzt und dann die nächsten 10 Jahre nicht mehr, sondern das solltest du regelmäßig machen. Mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar öfters. Einfach um zu wissen, welche Auswirkungen haben welche Aktivitäten. Neue Kreditkarten beantragt, welche Auswirkungen hat es, um das einfach einsehen zu können. Das ist ganz wichtig, um wie gesagt auch vorbereitet zu sein, dass ihr nicht überrascht werdet, wenn eine Bank euch für ein Konto oder für eine Kreditkarte ablehnt. Oder für einen Immobilienkredit. Ja. Also auch da, wenn ich jetzt vorhabe, die nächsten Monate, Jahre irgendwann eine Immobilie zu erwerben, dann würde ich mich vielleicht tendenziell die letzten 12 Monate vor dem vermeintlichen Kauf auch vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten und eben die Kriterien, die wir jetzt durchgesprochen haben, versuchen positiver zu beeinflussen, damit einfach was Positiveres als Score-Ergebnis rauskommt. Ja, also das soll es mal gewesen sein. Ich wollte euch einen Einblick geben über den neuen Schufa-Score jetzt seit März 2026. Und hoffe, ihr konntet damit einige Erkenntnis gewinnen, wie ihr euren Score zukünftig beeinflussen könnt oder überhaupt wissen solltet, weil das einfach die Basis ist, um nicht ja, ohne Scheinwerfer im Dunkeln zu fahren. Ja, ganz, ganz wichtig. Gerade im Punkt- und Meilen-Game geht es ja darum, neue Bankkonten, neue Kreditkarten zu eröffnen. Und da solltet ihr schon wissen, was für Auswirkungen hat es. Oder kann euch so eine Karte überhaupt beim Beantragen schon abgelehnt werden, weil der Score vielleicht nicht gut genug ist. Ja. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise wir hören uns nächste Woche wieder, weil das war ein ausschließlicher Podcast. Kein YouTube-Video wurde hier aufgenommen. Extra und exklusiv für dich hier im Podcast. Ciao, mach's gut. Bis dahin, dein Dominik.
Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise. Und immer daran denken, auf dem Blog www.travel-insider.de vorbeizuschauen, damit du auch die neuesten Reisedeals erfährst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Boarding Completed. Ciao, dein Dominik.